Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtige Radiosendung, richtiger Radiosender, Radio X, richtige Sendung, richtiger Sendungstag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und richtige Sendung. Umweltmagazin bei Radio X von Greenpeace Frankfurt. Spannendes Thema heute, hoffe ich wieder mal für euch am Radio und auch für uns im Studio. Konsumwende und Secondhand, Wege zu einer ressourcensparenden und nachhaltigen Warennutzung. Wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Nach amerikanischen Maßstäben wären es vier. Dass dies nicht möglich ist, leuchtet ja eigentlich ein. Die Mengen an nachwachsenden Rohstoffen sind auf einer begrenzten Erde nicht unendlich verfügbar. Dies erfordert eine nachhaltige Veränderung in unserem Konsumverhalten und einen grundlegenden kulturellen Wandel. Die gute Nachricht, Möglichkeiten gibt es bereits in vielen Lebensbereichen und auch sehr vielfältig und ja auch in der Menge recht groß. Stichworte sind da dabei Konsumwende, Secondhand-Nutzung, Reparatur, Upcycling. Und darüber spreche ich heute mit der Monika von Neufundland hier in Frankfurt. Monika, guten Tag, hallo.
Hallihallo.
Halli, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, ich finde es gut, dass du mich angerufen hast.
Ja, schön. Und die Sibylle Möller von der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Sibylle, guten Tag.
Hallo.
Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und dann wollen wir gleich mal anfangen. Mein Name ist Otto Gebhardt. Und schon mal der Hinweis, die Sendung könnt ihr, wenn ihr früher weg wollt oder überhaupt noch mal nachhören wollt, ab morgen auf der Internetseite radiox.de unter dem Punkt Radio X plus 7 nachhören. Radio X ist 91,8 FM und als Livestream unter radiox.de. Ja, jetzt also dann doch der Einstieg, weil es geht eigentlich, wir haben viel vor heute wieder mal. Monika, Neufundland wird für manche hier im Radio, am Radio ein neuer Begriff sein. Wer oder was versteckt sich denn hinter Neufundland?
Neufundland ist ein Secondhand-Warenhaus in Frankfurt-Griesheim. Das gibt es ja schon seit 30 Jahren an dem Standort. Das sind 900 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und ja, das ist ein Second-Hand-Warenhaus, also ein Umschlagplatz für gebrauchte Sachen.
Ja, das wäre nämlich die nächste Frage. Also zuerst mal, welche Idee steckt denn hinter dem Projekt? Also kann man das als Projekt nach 30 Jahren wahrscheinlich mal als Projekt bezeichnen?
Oder? Ja, also wenn man jetzt an die Ursprünge denkt, sollte man erwähnen, dass das ja damals hier in Frankfurt, Griesheim, also Ahornstraße ist das Stichwort, einen sozialen Brennpunkt gegeben hat. Und dann wurde tatsächlich ein Projekt gemacht, für die Jugendlichen dort, die waren ja teilweise organisiert in Jugendbanden. Das war der Ursprung. Unter anderem wurden dann zum Beispiel Wohnungen mit denen renoviert oder auch die Gartenanlagen. Und es wurde eine große Lkw-Halle angemietet. Das ist immer noch der Standort, wo wir heute sind. Und dann wurden da die Sachen eingesammelt und verkauft. Das war der Ursprung. Und was ganz wichtig ist zu wissen: Wir sind kein sogenanntes Sozialkaufhaus. Das sind ja Second-Hand-Warenhäuser, wo nur Leute kaufen dürfen, was einkaufen dürfen, die so einen Nachweis bringen, dass sie berechtigt sind, da einzukaufen. Und bei uns dürfen alle einkaufen.
Das wäre nämlich eine meiner Fragen gewesen. Muss man da, was weiß ich, Frankfurt-Pass-Inhaber, Inhaberin sein, aber offensichtlich nicht, oder?
Nein.
Kann Hinz und Kunz hin einkaufen?
Ja.
Ohne irgendeinen Nachweis einfach hingehen und einkaufen.
Nachweis ist dein Geld, das du in der Tasche hast. Okay. Aber bei uns gibt es ja ganz günstig die Sachen, ab 10 Cent startet das ja schon. Wirst du bestimmt was finden. Und diejenigen, die einen Frankfurt-Pass haben, Studentenausweis oder Azubi-Card, die bekommen dann auch Preisnachlass,
20%. Gleich die nächste Frage, was habt ihr denn an Warenartikel, wie bezeichnet ihr das, was ist euer Fachbegriff?
Sortiment,
okay, was ist in eurem Sortiment denn da?
Ja, das Sortiment, das sind so, ich cluster das jetzt mal in Gruppen, also Möbel, Elektrogeräte, Textilien, Kleinteile und ganz neu haben wir auch eine Fahrradabteilung.
Okay, gebrauchte Fahrräder?
Ja, gebrauchte Fahrräder und die sind zurzeit sehr günstig, weil die offiziell als nicht geprüft verkauft werden. Wir haben da allerdings tatsächlich ein Projekt, wo wir die dann demnächst mit dem Meister prüfen können und dann als geprüfte Fahrräder verkaufen. Und alle Sachen, die bei uns verkauft werden, haben auch eine Gewährleistung von einem Jahr. Die Elektrogeräte sind alle geprüft in der Fachwerkstatt. Und ja, bei den Kleinteilen kann man sagen, das sind Haushaltsartikel und Gebrauchsgegenstände, aber auch Medien wie Schallplatten, Bücher, CDs, Bilder haben wir.
Mhm. Ihr bietet ja aber neben Waren oder außerhalb eurem Sortiment habt ihr auch noch Angebote. Das war jetzt ein bisschen ein Anklang an das, was du am Anfang sagtest, wie das entstanden ist. Qualifizierung, Beschäftigung oder wie in der Richtung?
Also wir bieten einerseits diese Umweltdienstleistung an, wie Vorbereitung für die Wiederverwendung. Das ist ja das, was wir machen mit dem Secondhand-Verkauf. Und andererseits die sogenannten arbeitsmarktpolitischen Dienstleistungen. Das heißt, wir konzipieren Maßnahmen für Menschen, die arbeitslos sind oder aus irgendeinem anderen Grund eine Arbeit benötigen. Und das Schönste, was wir da im Angebot haben, ist der Frankfurter Weg zum Berufsabschluss. Das ist ein Berufsabschluss für Menschen über 25, also zwischen 25 und 45, die in irgendeiner Form vorher nicht dazu gekommen sind, ich sag mal, weil sie krank waren oder Mütter oder auch aus dem Ausland kommen. Und bei uns im Secondhand-Warenhaus, da haben wir dann die Berufsabschlüsse zum Einzelhandelskaufmann, Kauffrau, Verkäufer und Verkäuferin nach 2 Jahren oder Fachkraft für Lagerlogistik, das ist dann nach 3 Jahren oder Fachlagerist nach 2 Jahren. Also hört sich jetzt ein bisschen fachspezifisch an.
Nein, ist ja okay. Ich meine, jemand, der sich in diesen Bereichen bilden oder ausbilden lassen möchte, für den sollte es ja dann auch verständlich werden, um was es genau geht. Nochmal zurück zu eurem Sortiment. Woher beziehen ihr eure Artikel, Waren?
Aus Spenden.
Ausschließlich Spenden?
Ausschließlich Spenden. Da gibt es zwei, sagen wir mal, Zugangswege. Das eine ist, wir haben einen Wareneingang und den ganzen Tag über kommen Leute und bringen uns ihre Sachen, die sie zu Hause aussortiert haben. Mit dem Auto oder auch mit der Bahn zu Fuß, mit 2 Tüten oder gleich ein ganzer Kofferraum voll. Sodass wir einen permanenten Warenzufluss haben. Und die zweite Sache ist, dass man die Sachen, wenn die größer sind, abholen lassen kann. Da kann man auf unsere Homepage gehen, da gibt es so ein
Formular. Na, sag ich doch mal, da können wir das nachher gleich abhaken.
www.neufundland-frankfurt.de.
Okay, gut. Weiter.
Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute laden dann ein Foto hoch, schicken ihre Kontaktdaten und dann entscheiden wir, ob wir das verkaufen können und dann abholen lassen.
Also ihr macht auch Wohnungsauflösungen?
Ja, genau.
Also gegen Auftrag von jemand, der umzieht, auszieht oder wie auch immer?
Ja, ganz genau.
Okay. Und da werden die Sachen mitgenommen und so euch in...
Ja, genau. Da braucht man dann nicht von jedem Einzelteil ein Foto. Da fährt dann jemand hin und guckt sich die Wohnung an.
Okay. Sperrmüll?
Wir haben nichts vom Sperrmüll.
Okay,
wir
also
sind auch stolz drauf.
Ja, das wär meine nächste Frage. Nämlich, ich denke mir, da würde man manche Sachen kriegen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, oder?
Also ich glaube, die Leute, die schlagen bei uns die Hände über den Kopf zusammen, weil sie sich so freuen über unser tolles, sauberes
Angebot.
Ja, also ich mache ja auch die Rundgänge bei uns. Mhm. Oder ich habe aktuell die Bücherecke in der Sprachförderung. Und rede ja mit vielen Leuten und wir kriegen halt viel Lob darüber, dass wir erstens nicht nur ein gutes Sortiment haben, sondern dass wir auch einen schönen ordentlichen Laden haben, dass alles sauber ist, dass die Sachen nicht kaputt sind und dass da auch eine Struktur drin ist.
Upcycling, Reparatur, bietet ihr auch Reparaturkurse an, Workshops oder sowas ähnliches? Oder ihr repariert die Sachen dann zum Teil vor Ort? Du hattest es ja vorher mit den Fahrrädern angedeutet, da geht es ja wohl auch in die Richtung.
Also die Fahrräder werden aktuell nicht repariert. Da brauchst du Fachkenntnisse, da brauchst du eine Meisterprüfung und das ist jetzt in Arbeit. Die Waschmaschinen zum Beispiel, die werden auch repariert. Dann muss man natürlich immer gucken, eine Reparatur, lohnt sich das? Ich muss leider sagen, insgesamt lohnt es sich bei sehr vielen Teilen nicht. Upcycling Projekte hatten wir und haben wir auch. Wir hatten bis vor einiger Zeit sogar einen Schneider im Haus, der aus den Textilien, die wir hatten, aber auch aus Fahnenmaterial neue Sachen genäht hat. Und mein Kollege Holger Schulz, der hat jetzt die Fahrradkreativwerkstatt und hat das Projekt Upcycling jetzt wieder neu gestartet. Und wenn wir dann bei der Europäischen Woche der Abfallvermeidung die Pressekonferenz haben zum Beispiel, dann wird er auch seinen neuen Strandkorb aus einem Müllcontainer vorstellen.
Okay, über die Woche reden wir zum Ende hin der Sendung nochmal. Arbeitet ihr auch mit Entsorgung? Also eine andere Frage nochmal, weil du sagst, es gibt ja auch Sachen, die nicht reparierbar sind. Was geschieht mit diesen Dingen?
Die werden sortenrein sortiert.
Okay.
Und dann entsprechend zum Beispiel auch verkauft, auseinandergenommen, je nachdem, wo die Sachen hinkommen oder hin müssen.
Arbeitet ihr auch mit der FES zusammen?
Ja, wir gehören ja zur GWR. Und da gab es eine Gesellschaft für Wiederverwendung und Recycling.
Okay.
Und da gab es eine Qualifizierungsmaßnahme zum Umweltlotsen. Das heißt, wir haben die Umweltlotsen ausgebildet und die sind jetzt auf den Wertstoffhöfen von der FES und beraten da die Leute, die ihre Elektrogeräte abgeben wollen. Und was noch FES? Ach so, ja, wir hatten, glaube ich, mal einen Online-Shop, wo wir die beliefert haben, aber das ist eingestampft.
Aber das heißt mit Verwertung e.V., das ist das so ein Dachverband von Kaufhäusern etc. wie ihr?
Also wir waren mal, also wenn Textilien nicht verkauft werden können, dann schmeißen wir natürlich nicht in eine Restmülltonne.
Okay.
Und da haben wir die zur Verwertung gegeben, aber das hat sich dann wirklich gar nicht mehr rentiert, weil die Preise für Altkleidung so gesunken sind, dass wir das jetzt zu Humania geben.
Humania? Mhm. Okay. Ja, vielen Dank mal bisher, Sibylle. Du musstest jetzt lange warten, aber vielleicht hat es dir ja auch ein bisschen das eine oder andere Erkenntnis gebracht. Für Greenpeace ist natürlich der Begriff Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit. Weshalb soll es in diesem Kontext über das, was wir heute dann auch reden werden, Textilien und so weiter, eine Konsumwende geben? Weshalb ist das Thema für Greenpeace?
Ja, also grundsätzlich, wenn man jetzt ganz global Konsum betrachtet, dann sind 50% der Treibhausgasemissionen und 90% des Artensterbens damit verbunden, dass wir Rohstoffe gewinnen und verarbeiten oder Ressourcen, die wir für unser Leben brauchen. Das ist jetzt nicht nur die Hose oder das T-Shirt, sondern auch größere Projekte. Und es zeigt einfach, wir leben über unsere Verhältnisse. Und Greenpeace setzt sich ja dafür ein, dass wir einen lebenswerten Planeten haben, den wir nicht überfordern. Und
Also das heißt praktisch auch, dass es darum geht, die Ressourcenverschwendung, ich glaube, den Begriff kann man wirklich nehmen, Ressourcenverschwendung einzuschränken, zu minimieren.
Auf jeden Fall.
Ja, okay. Überkonsum. In vielen Bereichen haben wir das oder fast in allen Bereichen.
Ja, also Textilien sind halt ein Paradebeispiel letztlich dafür, weil die machen alleine 10% der Treibhausgasemissionen aus. Und wenn das viele Leute hören, sind sie erstmal überrascht. Und nicht nur Treibhausgasemissionen sind mit Textilien verbunden, weil unsere Textilien bestehen zu 70% aus Plastik, aus synthetischen Fasern. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Ölprodukte.
Da kommen wir vielleicht später noch mal im Detail drauf zurück. Wenn sich diese Fasern zersetzen, weil sie werden sich ja nicht richtig auflösen, aber sie zersetzen sich, wird auch unter anderem Methan frei. Also ein noch schlimmeres Treibhausgas als CO2.
Als CO2.
25 Mal schädlicher. Und parallel dazu sind die Textilien auch ein großer Wasserverschmutzer, einer der größten Wasserverschmutzer auf unserem Planeten, zuzüglich Pestizideinsatz, Insektizideinsatz für Baumwolle
und Bau etc. Durch die Färbung, Farbtechniken etc.?
Chemie durch die Farben und Pestizide natürlich durch den Anbau von Rohstoffen.
Wie sieht es mit der Entsorgung und Müllerzeugung aus? Ich meine, das ist ja allgemein ein Thema, das bei Produkten immer mehr in den Vordergrund rückt, Reparaturfähigkeit.
Ja.
Bei Textilien, ich meine, wenn ich ein Loch in der Hose am Knie habe, kann ich das stopfen? Geht es noch?
Ja, das geht, auf jeden Fall geht das. Aber es machen immer weniger Menschen. Also Frauen machen es noch mehr als Männer.
Welch ein Wunder.
Aber auch nicht so viel. Also ich glaube, dass diese Kenntnisse sozusagen mit den nächsten Generationen, also sind immer mehr am Aussterben sozusagen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es so Projekte wie bei Neufundland gibt, wo man solche Kenntnisse auch wieder erwerben kann letztlich und einfach auch Ideen bekommt, dass man was selbst reparieren kann. Also das finde ich ganz wichtig.
Eine kleine Anekdote von mir erzählen, ich habe mal versucht zu häkeln. Nachdem ich mich dann drei Nadeln verbogen hatte, habe ich gedacht, ich lasse es lieber sein. Da ist der Ressourcenverbrauch größer an Nadeln. Nein, aber das war jetzt einfach nicht so gefunden, sonderlich erfolgreich, sagen wir es mal so.
Aber es geht vielen Menschen halt so.
Ja, weil man es eigentlich auch gar nicht lernt. Ich meine, ich weiß nicht, wie das... Du bist das ein oder andere Jahr jünger wie ich. Bei uns in der Schule gab es noch Handwerk oder sowas in der Richtung. Weiß ich, gab es bei dir auch?
Ja, bei mir gab es das auch noch. Okay. Ich habe das immer meine Mutter häkeln lassen und habe dann eine 1 gekriegt.
Guter Trick, ja.
Aber ich muss sagen, dass ich heute sozusagen dann doch was mitgenommen habe und ich nähe tatsächlich ganz gerne. Häkeln ist immer noch nicht meine Kernkompetenz, aber nähen auf jeden Fall. Aber was aus unserer Studie auch hervorgegangen ist...
Du meinst, es ist der Greenpeace-Studie,
der Greenpeace-Studie,
dieses Nachhaltigkeit ist tragbar.
Genau, okay. Ist hervorgegangen, dass halt schon der Wille eigentlich dazu da ist, sich nachhaltig zu verhalten, okay, und auch zu recyceln, weniger zu konsumieren und auch zu reparieren. Aber wie gesagt, manche Produkte, du hattest es ja auch schon gesagt, Monika, die sind nicht reparierbar. Und was ich ganz besonders interessant an dieser Studie fand, war das Thema Schuhe. Über Schuhe hatte ich mir nämlich noch gar keine Gedanken gemacht. Und wenn man sieht, wie viele Menschen Turnschuhe tragen, meines Wissens nach kann man Turnschuhe nicht, also da kann man keine neue Sohle drauf machen. Bei Wanderschuhen mag das noch gehen, aber bei Turnschuhen ist das nicht so. Und es gibt immer weniger Schuhe, die recycelfähig sind.
Also recycelfähig heißt jetzt nicht wieder reparieren, sondern...
Ich meinte reparierbar sind.
Ja, okay.
Also recycelfähig, das ist sowieso ein Problem, ja, wenn man jetzt Fasergemische nimmt, also eine Jeans, die Elastan drin hat und nicht nur aus Baumwolle besteht, dann hat man schon das erste Problem, weil das schwierig ist, diese Stoffe, diese Fäden wieder auseinander zu dividieren und dann keine sortenreine Faser-zu-Faser-Gewinnung hat und das dann dahin führt, dass das höchstens noch ein Putzlappen oder Dämmmaterial werden kann.
Hm. Denn ich fand es auch in der Studie, die ich dann durchgelesen habe, interessanten Hinweis auf Schuhe. Also ich bin auch jemand, der jetzt überwiegend Secondhand kauft, wenn ich noch was kaufe, weil ich habe auch genügend Klamotten, das reicht wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Aber bei Schuhen bin ich natürlich auch sehr, empfindlich, sensibel, weil ich relativ viel unterwegs bin, lauf und da brauche ich natürlich schon Schuhe, die passen, die bequem sind und. Ist das jetzt Monika, ich weiß nicht, ob ihr sowas bei euch in Neufundland auch habt.
Ja.
So eine Einschätzung, dass das, was ich gerade gesagt habe, nachvollziehbar ist oder ist das auch eher Quatsch?
Absolut nachvollziehbar, überhaupt kein Quatsch. Und wenn ich es jetzt richtig, also letztes Jahr hatten wir ja Europäische Woche der Abfallvermeidung mit dem Thema nachhaltige Textilien. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn jetzt ab heute nichts mehr produziert werden würde, könnte die gesamte Menschheit 30 Jahre davon leben, von dem, was es gerade gibt.
Okay.
Aber ist das natürlich für die Leute, die es produzieren, auch keine Lösung. Aber es ist nochmal ein anderes Aspekt. Jetzt, wir verkaufen auch Schuhe.
Okay.
Hätte ich damals auch nicht gedacht, als wir damit angefangen haben. Aber tatsächlich, das sind sehr gute Schuhe und die werden sehr gut verkauft. Und dann würde ich zu dem Thema Kleidung noch zwei Sachen ergänzen wollen. Jetzt was Konsum betrifft. Es gibt immer mehr Kleidung mit eingebauten Elektro-Blink-Sachen mit Batterien drin.
Mhm. Mhm.
Zum Beispiel Fahrradhelme mit Batterien oder Schuhe, die blinken. Ja, das sind eigentlich, mit Batterie ist das ein Elektrogerät. Das ist ganz wichtig, dass die, bevor die entsorgt werden, dass die Batterien rauskommen. Die dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll mit dem Gift, das da drin ist. Und die zweite Sache, was jetzt Überfluss anbelangt, was mir halt auffällt. Jetzt ist Halloween, wir haben einen Stand, da ist so viel an Halloween-Kleidung für die Kinder, auch natürlich aus Polyester. Das hat es ja früher gar nicht gegeben, sowas. Faschingskleidung, wir haben riesige Faschingsstände jetzt. Wir sammeln immer Saisonware und bringen das entsprechend dann in den Verkauf. Ja, wir haben so eine Bühne und das ist unser Sonderstand dann, unser großer Sonderstand.
Ein Laufsteg.
Bitte?
Laufsteg.
Ja, wir hatten auch schon Modenschauen und da.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja, Oktoberfestkleidung. Ja, das ist ja nur just for the fun of it.
Wir kommen nachher noch auf das Thema letztendlich Verhaltenskulturveränderung. Sibylle, noch mal kurz zum Schluss von dem ersten Blog. Was ist das Ziel von der Kampagne mit dem Nachhaltigkeit ist tragbar? Was sollen damit erreicht werden?
Also natürlich soll ein Umdenken erreicht werden, dass man A, Spaß hat zum Recyceln und länger tragen, Secondhand kaufen, Neuwaren nicht zu kaufen. Das ist im Prinzip sozusagen so die Idee der Konsumwende bei Greenpeace, dass wir und natürlich auch schon auch die Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen und die Politik, dass es muss sich ja auf allen Ebenen was ändern. Das kann ja nicht nur der Endverbraucher zurücknehmen, sondern die Industrie muss natürlich dafür sorgen, dass tatsächlich es einen wirklichen Kreislauf gibt. Das ist nicht nur ein paar Fasern, also nochmal zum Beispiel bei der Jeans oder wenn man jetzt ein reines Baumwoll-T-Shirt hat, ist selbst das, was wird dann geschreddert, sind die Fasern nicht mehr 100% nutzbar. Da wäre nur 20% der Baumwolle, die recycelt ist, kann sozusagen in dem neuen T-Shirt genutzt werden. Also sind immer noch 80% Neuware. Wir brauchen einfach bessere Label, mehr Transparenz, was die Zusammensetzung der Textilien betrifft.
Also
und das
Inhaltsstoffe.
Ist natürlich die Politik gefordert. Das kann ich ja als Verbraucherin jetzt, da kann ich ja jetzt alleine nichts machen, habe ich keinen Einfluss drauf, aber ich kann natürlich die Politik auffordern, das umzusetzen und tatsächlich, dass meine Produkte, die an den Markt gebracht werden, halt auch schon zerlegbar sind in Einzelteile, die dann sortenrein sind. Das ist ganz wichtig und dass sie natürlich gut getrennt werden.
Also und auch ein Appell an die Herstellerfirmen. Schön, vielen Dank euch beiden mal bisher. Sibylle, du trägst heute die ganze Last der Sendung. Du darfst jetzt auch die Dichöse spielen und die Musik ansagen.
Ja, das ist sehr schön. Ich habe heute Musik mitgebracht von Fanny van Dannen. Das ist ein Liedermacher. Er ist auch Maler und schreibt auch Kurzgeschichten. Immer so ein bisschen absurd. Ich würde ihn als Liedermacher bezeichnen. Und er hat ein Lied zum Thema Plastikmüll, wie ich finde, das unser Konsumverhalten so ein bisschen aufzeigt, auf eine sehr ironische Weise, weil man erst gar nicht so merkt, dass es eigentlich um Plastikmüll geht. Aber da kommt man dann schon dahinter. Es heißt Plastikball. Viel Spaß dabei.
Gut, Radio X Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über Konsumwende und Secondhand. Nachhaltiger, ressourcensparender Umgang mit Waren, allgemein, nicht nur Textilien, aber auf das werden wir uns heute weitestgehend mal konzentrieren. Sibylle, an dich geht es jetzt. Ich habe jetzt hier aus diesem Report oder der Umfrage, muss man eigentlich sagen, von Greenpeace, Nachhaltigkeit ist tragbar, einige Zahlen rausgeschrieben, die meiner Meinung nach ziemlich beeindruckend sind. Ich weiß, Zahlen sind immer wenig gern gehört, aber in dem Fall würde ich schon mal ganz kurz anfügen. Seit dem Jahr 2000 gab es einen deutlichen Anstieg an Kleidungsstücken. 2019 wurden weltweit 183 Milliarden Stücke produziert. Es gab einen, in Anführungszeichen, Einbruch in 2020 auf 160 Milliarden, wobei Covid-19 da wie halt immer, es gibt wohl eine Zeitrechnung vor Covid und nach Covid, bei allen Dingen, eine Rolle gespielt hat. 2030 wird geschätzt, dass es bei 206 Milliarden Einzelteilen liegen wird. Deutsche Verbraucherinnen, die kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr, Stichwort die Fast Fashion. Was geschieht mit all diesen neuen Teilen? Die werden ja, das kann ja faktisch nicht getragen werden, wenn in der kurzen Zeit so viel, oder sei das falsch?
Nee, also tatsächlich ist es so, dass es viele Karteileichen, Kleiderschrankleichen gibt, also etwa, ich habe hier auch eine, noch mehr Zahlen, okay. Also 16,5%, wenn wir schon dabei sind, genau, werden fast nie getragen und 20,2% selten. Also das, da denke ich mal, das ist wahrscheinlich so der gute Anzug, der vielleicht Weihnachten ausgepackt wird oder zu irgendeiner Familienfeier. Und nur 38,3% der Kleidung trägt man regelmäßig. Wenn man so selbst sich mal überlegt, was hat man eigentlich an? Das ist wirklich, wenn man ehrlich ist, nur so ein Bruchteil der Garderobe. Und es ist leider auch immer noch so, dass die Mehrheit der Deutschen Neuwaren im Kleiderschrank hat. Auch wenn der Trend zu Secondhand steigt, aber es sind immer noch vermehrt Neuwaren. Und die Deutschen tragen auch die Kleidung länger als früher, also im Schnitt 3 Jahre, obwohl ich persönlich sagen muss, ich war so ein bisschen...
Also pro Kleidungsstück 3 Jahre.
Ja, ich finde das persönlich jetzt immer noch ziemlich wenig, aber scheinbar muss man mit wenig schon zufrieden sein. gehen manche viel getragene Kleidungsstücke tatsächlich, wenn man jetzt jeden Tag eine Lieblingsjeans hat und trägt die jeden Tag, dann hält die vielleicht nicht 3 Jahre. Aber dadurch, dass man ja viele Kleidungsstücke hat und die dann sozusagen nach 3 Jahren vielleicht auszusortieren... erscheint mir noch recht
drei
kurz.
Ja.
Naja, auf jeden Fall werden dann auch durchaus viele Neuwaren aussortiert. Die landen dann oft im Hausmüll. Also auch dazu habe ich eine kleine Zahl. Wo habe ich sie? Wo ist sie hingekommen? Ich glaube, es sind 3,5% des Hausmüllaufkommens bezieht sich auf Textilien.
Okay. Ja. Also die dann in der allgemeinen, also wie soll ich, normalen Mülltonne
landen. In der schwarzen
landen,
Tonne,
in der
also
schwarzen,
ja,
beim,
okay. Ja.
Also nicht irgendwie abgegeben werden,
ja,
oder
genau.
So, sondern einfach,
ja,
in die Mülltonne geworden.
Ja.
Okay.
Und der Rest kommt dann wahrscheinlich, vielleicht wird ein Teil wird gespendet, aber viel sind halt auch Altkleider, die dann zu einer weiteren Verwertung gelangen.
Okay.
Die ist dann nicht immer positiv, diese Verwertung.
Monika, habt ihr einen Überblick oder einen Eindruck, dass bei euch in den letzten Jahren vermehrt Neukleidung oder faktisch nie getragen Kleidung abgegeben, gespendet wird?
Ja, also so, das sieht man ja oft, dass da Originalpreisschilder dran sind an der Kleidung.
Kann man die Inflation gleich beobachten?
Lass mich mal eben überlegen. Das ist zum Beispiel so ein Kennzeichen.
Sind die teilweise noch original verpackt?
Ja, teilweise noch original verpackt. Wir bekommen aber auch manchmal von Geschäftsauflösungen neue Sachen. Mensch, was hast du denn gerade noch gesagt?
Ja, also ob ihr einen Eindruck habt, dass bei euch eben verstärkt in den letzten Jahren Neuteile oder kaum getragene
Kleidung. Ach so, eines, was ich noch sagen wollte.
Ja.
Was so gut ist oder der große Unterschied ist, die Leute, die kommen ja mit ihren Taschen und Tüten zu uns und spenden die persönlich und direkt und geben die bei uns ab. Das heißt, die haben sich auf den Weg gemacht, was man ja wirklich hoch loben muss. Und die Kleidung, die bei uns abgegeben wird, ist sehr gut.
Mhm.
Ja, jeder schätzt dann diese Kleidung noch so, dass er die eben nicht in den Altkleidercontainer werfen möchte und macht sich auf den Weg und gibt die bei uns ab. Das heißt, wir haben wirklich sehr gute Kleidung deshalb. Und ich weiß es vom Hörensagen, dass das, was in den Altkleidercontainern ist, das ist sehr schlecht und oft dann noch vermüllt, weil da richtig so eklige Sachen auch noch reingeworfen werden.
Ja, ich meine, das ist das eine, dass es missbraucht wird. Und die andere Seite, die Leute wahrscheinlich froh sind, dass sie das Zeug los sind und denken, sie tun was Gutes. Sibylle?
Ja, also dazu kann man auch nochmal sagen, dass wir exportieren ja einen Großteil unserer Altkleider, also nur ein geringer Teil. In UK ist es zum Beispiel so, dass 70% der Altkleider exportiert werden und 30% im Inland weiterverarbeitet werden. Und dass einfach auch ein Großteil diese mangelnde Qualität hat, dass sie nur noch für Putzlappen und Dämmmaterial sich eignen. Und selbst die, die für den Export als Altkleider weitergegeben werden, stellt sich dann vor Ort raus, dass das nicht mehr Altkleider sind, sondern das waren eigentlich auch Putzlappen. Mhm. Ja, oder sie sind dann auch für die Länder, wo das dann meistens hingeht, Ghana oder als Beispiel, nicht tragbar, weil die dann Wintermäntel geschickt bekommen, die dann irgendwie dort halt nicht gebraucht werden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil was machen die Menschen dann dort? Sie können es dann auch nur noch entsorgen, weil zurückschicken geht nicht.
Ja, das ist dann die Frage, was passiert, wie wird es entsorgt? Monika, ich hatte jetzt gerade, als wir über die Mülltonne geredet haben, den Gedanken, wäre es ein sinnvoll, ja, ich weiß, es ist wieder so ein spezielles Thema, eine vierte Mülltonne anzuschaffen, wo Textilien reinkommen, neben dem allgemeinen Papier.
Die gibt es ja schon in Form vom Altkleidercontainer. Und ich glaube nicht, dass die Leute, wenn das also der Altkleidertonne zu Hause ist, dass sie die da gut nutzen. Und ich muss mich jetzt auch eben zusammenreißen, dass ich mich nicht aufrege. Die normale Mülltrennung funktioniert doch schon gar nicht. Und du kommst, die normale Mülltrennung funktioniert schon nicht. Okay. Und ich glaube, das wäre eine kleine Überforderung.
Darum habe ich gesagt, das heikles Thema, eine vierte Mülltonne. Das ist ja eh so ein neues Thema für manche Leute, die es mit der Umwelt nicht so sehr haben, dass sie sagen, noch zu viel Tonnen und so weiter. Aber ich meine,
ich auch nicht verstehen, wie viel Geld man sparen kann, wenn man vernünftig trennt.
Ja. Ich meine, die Frage ist jetzt gerade in dem Bereich Textilien. Soll das ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ein Label, das haben wir wieder beim selben Thema wie bei den Mülltonnen, noch ein Label geben, das irgendwie dann auch nachvollziehbar wird, Sibylle, was für Materialien verwendet werden. Da kann man doch dann daraus ableiten, in welcher Form die wiederverwendet werden können. Ich meine, wenn so eine Alttextilie zu einem Putzlappen umgearbeitet wird, wäre das ja auch nicht das Schlechteste, sagen wir es mal so. Besser wie es zu verbrennen oder irgendwo, was du vorher andeutet hast, im globalen Süden dann in Flüssen zu landen und.
Ja, also ich meine, es gibt schon verschiedene Textilstandards, die so ein bisschen, also es gibt ja schon nachhaltige Textilsiegel und es gibt auch faire Handelssiegel, da kann man sich durchaus schon orientieren und unsere Studie von Greenpeace hat ja auch gezeigt, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher sich solche Siegel wünschen beziehungsweise sich auch an solchen Siegeln immer stärker orientieren. Das ist ganz wichtig, aber gleichzeitig haben wir das Problem noch nicht gelöst, dass wirklich die Textilien in eine richtige Kreislaufwirtschaft kommen. Und ich glaube, das ist gepaart mit den Siegeln ganz wichtig, weil selbst wenn jetzt zum Beispiel, was natürlich super ist, zum Beispiel PET-Flaschen kann man super zu neuen Textilien machen, weil die Sorten rein sind. Daraus kann man Polyester machen. Abgesehen davon, dass Polyester natürlich keine langfristige Lösung ist für Textilien, das wollen wir natürlich nicht, aber das ist sozusagen recycelbar. Der Prozess hat zwei Haken. Das eine ist, dass es relativ teuer ist, dieses Recycling von den PET-Flaschen, also die Textilien sind dann um 20% teurer. Das andere ist, dass natürlich eigentlich diese PET-Flaschen schon in einem Recycling-Kreislauf sich befinden und man nimmt sie dann aus diesem Kreislauf raus. Ob das so sinnvoll ist, also eigentlich wären schon Fasern, also natürliche Fasern erstrebenswerter als chemische Fasern. Ja, es ist halt einfach so die Frage, wie kann man Textilien so designen, dass sie danach wirklich getrennt werden können und daran arbeitet sozusagen die Industrie noch. Da sind sie noch nicht so weit und vielleicht braucht es da schon noch ein bisschen Druck von Organisationen wie Greenpeace und auch von der Politik, dass die Unternehmen sich da ein bisschen mehr engagieren und dass das ein bisschen schneller vorangeht, weil bei den Mengen allein im Bereich Textilien an Müll haben wir eigentlich nicht so viel Zeit.
Wir wollen jetzt nachher dann im nächsten Blog noch über die Alternativen reden. Monika, was macht denn ihr mit Textilien, wo ihr sagt, oh weh, nee, bitte nicht, die kann man nicht weiterverkaufen?
Ja, das habe ich ja schon gesagt, die geben wir weiter.
Okay.
Ich möchte aber noch was zu Sibylle sagen. Oder nee, zu dir.
Ja, zu mir, okay, du darfst auch ganz zu Sibylle sagen, dann bin ich raus.
Und zu den Hörern.
Und zu den Hörern, genau.
Du hast nach dem Label gefragt. Ja. Das Label, das gibt's ja schon. Das ist in jedem Pullover, da hast du die Materialangabe. Ja, da weißt du ja, ob das aus Baumwolle, aus Polyester ist. Das ist bei Socken, bei Hosen, überall. Da kann sich jeder entscheiden. Wenn du jetzt was Neues kaufst, wirst du feststellen, du bekommst kaum noch was aus 100% Baumwolle.
Mhm.
Aber da kann man trotzdem darauf achten. Und Sibylle, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, jetzt, dass natürlich bei Polyesterkleidung diese beim Waschen das Mikroplastik entsteht, diese kleinen Partikel, ich glaube unter 5 mm. Und das ist ein sehr großer Anteil. Ich habe jetzt die Zahlen vergessen, aber ich finde auch mittlerweile, das kommt gar nicht mehr auf Zahlen an.
Ja,
sondern was kann der Einzelne tun? Und ich finde, was man auf jeden Fall machen kann, um seine Kleidung zu reduzieren, ist, dass man sich Kleidung zusammenstellt, die insgesamt zusammenpasst. Da gibt es ja so eine große Bewegung. Du nix, dann erzähl du mal.
Also von der Bewegung wollte ich jetzt nichts erzählen. Dazu kannst du vielleicht gleich nochmal weiter ausführen. Ich wollte noch was zu Mikroplastik ergänzen, aber okay. Mach erstmal zu Ende.
Naja, das heißt ja Capsule Wardrobe. Also man versucht sich so 20 Kleidungsstücke, 30 Kleidungsstücke zusammenzusuchen.
Wie heißt das nochmal?
Capsule Wardrobe. Ich
kenne keinen
deutschen Begriff.
Ja, nein, ist okay. Ich habe es nur akustisch nicht verstanden.
Ich nenne es jetzt mal so Kernkleidung, ja?
Okay.
Man versucht die Kleidung auf wenige Stücke, die aber alle zueinander passen, zu reduzieren. Socken und Unterwäsche ist da jetzt ausgenommen davon. Aber der Trick ist, dass man alle Farben zusammentragen kann. Die Formen kann man miteinander kombinieren. Und mit wenigen kleinen Highlights, nehmen wir mal Tücher, kannst du dann ein neues Outfit kreieren. Das heißt, du brauchst insgesamt weniger Kleidung. Wenn du dann mal was Neues brauchst, kaufst du dir das, was genau zu dem passt. Du lässt dich da nicht von irgendwelchen Modefarben leiten. Es gibt ja, dass man manchmal eine Bluse vielleicht im Schrank hat. Und damit man diese Farbe tragen kann, brauchst du auch noch diese Schuhe, diese Hose und vielleicht noch diesen Mantel. Ja, und hättest du die Bluse nicht, kannst du dir die drei Sachen sparen. Sparst du auch Platz in deinem Kleiderschrank. Da muss man natürlich wissen, was steht mir, welche Farben brauche ich. Und das kann man bestimmt nicht von heute auf morgen zusammenstellen, aber das ist ein ganz einfacher Weg, den jeder machen kann, ohne dass man in die Politik geht.
Mir drängt sich da eine Frage auf, vielleicht jagt ihr zwei mich jetzt aus dem Studio, aber das ist mir egal, ich stelle es jetzt trotzdem. Gibt es Farben, die nicht zusammenpassen? Oder ist es nicht irgendwie auch so vorgegeben, dass es heißt, die Farbe kann man nicht zu jener tragen? Oder, also ich meine, vielleicht bin ich da auch unempfindlicher als
so. Naja, aber man kann ja, also A, es ist ja jedem persönlich überlassen, ob man jetzt irgendwie blau und grün, was ja angeblich nicht zusammenpasst, trotzdem zusammenträgt. Also ich sag mal, das ist ja persönlicher Geschmack.
Das meine ich, ja.
Und wenn ich immer gerne grün und blau zusammentrage, dann mache ich das halt. Aber es gibt natürlich klassische Farben. Wenn man jetzt irgendwie ein besonderer Ästhet ist, dann ist man mit weiß oder cremefarben oder sowas vielleicht super gut bedient und schwarz, also
fühlt sich wohl drin.
Aber ich glaube, das Hauptsache, das ist das genau das, ja. Otto, dass man sich wohl fühlt und wenn man glaubt, oder vielleicht ist es einem auch egal, dann hat man es ganz leicht mit der Capsule Wardrobe. Ich würde aber
die
gerne
Monika, die atmet schon ganz tief durch.
Ja, weil die Frage ist so gut. Ich würde sie noch anders betonen oder beantworten. Und zwar, es kommt darauf an, dass die Farbe zu dir passt. Du hast ein bestimmtes Haar, eine bestimmte Hautfarbe. Du bist ein bestimmter Typ und da gibt es halt so Tests mit so Seidentüchern. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so siehst, wenn ich jetzt mal dieses weiße Blatt vor
meinem Gesicht halte. Ja, die Leute Marius Sens vermutlich nicht.
Dann, aber die können sich das vorstellen. Ja. Mein Gesicht wird heller. Ne? Wenn ich jetzt hier was Rotes vorhalte, dann scheint sozusagen diese Farbe von der Kleidung auf mein Gesicht ab. Und das könntest du machen zum Beispiel als Test. Und dann sind das die Farben, die zu dir passen. Dann kannst du die anderen aussortieren.
Hab das gemerkt am Radio, hat jetzt noch kostenlos eine Modeberatung mitbekommen. Und das ist ja, so schön ist am Freitagnachmittag vor dem Ausgehwochenende. Da passt es doch.
Otto, Sibylle, ja klar, logisch. Ich wollte noch was zum Mikroplastik sagen.
Ja, also genau,
zum einen ist es ja so, Thema, wenn man auch diese, wenn man Kleidung, die aus Mikroplastik besteht, wäscht, dann geht halt ganz viel, wäscht sich aus und geht über den Kanal in unser Abwasser. Es ist mir mittlerweile sogar so, dass das Mikroplastik in unserem Trinkwasser ist. Das ist im Blutkreislauf, das ist im Magen-Darm-Trakt und in der Lunge. Also das ist wirklich, es fängt zwar ab 5 mm an, aber die Partikel, die werden immer kleiner und feiner. Gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, sozusagen die Kleidung, die man jetzt aus Kunstfasern hat, in so geschlossene Säckchen zu waschen, sodass man das dann gesondert in den Hausmüll geben kann und das nicht ins Abwasser kommt. Aber vielleicht auch nochmal zum globalen Süden, wo wir ja unsere Textilien entsorgen, muss man sagen. Dort entsteht, die werden hauptsächlich verbrannt, wenn sie denn nicht dort auf dem Second-Hand-Markt landen. Dabei entsteht auch Mikroplastik, nicht nur giftige Dämpfe, sondern auch Mikroplastik, weil das beim Verbrennen sozusagen in die Luft, kleine Teilchen, Partikel in die Luft kommen. Es werden Kanäle und verstopft, sodass es Überschwemmungen gibt durch die Textilien, die wir dorthin schicken. Also es ist wirklich, das Plastik landet dann dort im Meer.
Ja, und dann kommt es auch über die Nahrungskette in uns. Es gibt ja die Nachweise, wie du gesagt hast, dass im Blut und inzwischen scheint es wohl auch so zu sein, dass größere Partikel in der Lunge gefunden wurden und. Monika,
ja, kurz noch zum Schluss. Ja, ich würde den Werbeblock machen für die Secondhand-Kleidung.
Ja, das mache ich
aufgrund, okay. Also wenn bei Secondhand-Kleidung ist das natürlich schon zum großen Teil rausgewaschen. Was wir haben, sind viele Eltern, die für die Kinder die Secondhand-Kleidung kaufen, vor allen Dingen, wenn es sich um Allergiker handelt, weil diese Chemie, die ja oft eingearbeitet ist, für den Transport zum Beispiel oder für bestimmte Texturen, also die Apertur, die da aufgetragen ist, das ist dann alles schon rausgewaschen.
Schön, dann machen wir noch mal eine Pause, bevor wir ein bisschen ich hoffe noch ausführlich zeitlich, haben wir noch ein bisschen Zeit, über Alternativen zu diesem Fast Fashion. Inzwischen gibt es ja den Begriff Ultra Fast Fashion. Mal gucken, wie sich das noch steigern lässt. Sibylle, du darfst noch mal.
Ja, wunderbar. Es gibt noch mal Fanny von Dannen. Und diesmal zum Thema, ich sag mal wirklich Konsumwende. Das Lied heißt Arbeitsplatz vernichtet.
Ja, Schlussrunde Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen über Konsumwende und Secondhand etc. Wir haben jetzt ausführlich über das Thema gesprochen, wie das mit den Kleidungsstücken und so weiter aussieht. Jetzt wollen wir mal noch versuchen, im letzten Block etwas zum Thema Alternativen für das Ganze sagen. Secondhand-Kleidung ist ja das wahrscheinlich, was am bekanntesten, am verbreitetsten ist. Aber Sibylle, du wolltest noch kurz was nachtragen zu dem, was ich vorher sagte mit der Fast Fashion.
Ja, genau. Du hattest ja ganz am Anfang so ein bisschen die Zahlen genannt, wie stark sozusagen der Textilkonsum, Kleidungskonsum ansteigt. Und das Jahr 2000 hast du da genannt. Und das Jahr 2000, da kam tatsächlich Fast Fashion so ein bisschen auf. Früher ist man im Frühjahr und im Herbst sozusagen für die Sommer- und Wintermode einkaufen gegangen. Und heute gibt es Fast Fashion Konzerne, die bis zu 24 Kollektionen rausbringen.
Im Jahr.
Im Jahr, genau. Und das bedeutet
zwei Monate.
Ja, genau, alle 14 Tage. Das ist natürlich Stress für die Näherinnen und Näher. Aber das bedeutet auch für die Konzerne, dass natürlich die Kundinnen und Kunden öfter ihren Laden besuchen. Früher, wie gesagt, zweimal im Jahr vielleicht der Großeinkauf. Und heute ist man bis zu 17 Mal in diesen Läden, um zu gucken, was gibt es Neues. Und jetzt gibt es mittlerweile auch durch die Digitalisierung Ultra-Fast Fashion. Und da hat man dann 6.000 bis 9.000 neue Angebote pro Tag. Und die brauchen 4 bis 7 Tage, um sozusagen so eine Mini-Kollektion auf den Markt zu werfen. Und die Preise sind halt unterirdisch. Wo man vielleicht für 7 oder 9 Euro schon ein Hochzeitskleid bekommt.
Na gut, okay, ja. Man kann sagen, man heiratet, außer wenn man ein Promi ist, nur einmal im Leben.
Ja, das stimmt. Ja, aber es ist einfach wahnsinnig günstig. Und das fördert natürlich auch den Konsum, weil es einem das sehr, sehr leicht macht.
Ja, darum meine Anmerkung vorher, ob es noch eine Steigung dann gibt von Ultra. Monika, Secondhand-Kleidung, habt ihr festgestellt, dass es bei euch verstärkt in den letzten Jahren nachgefragt wurde? Also mehr wurde im Endeffekt?
Ja, wir haben erst seit dem Jahr 2015 Textilien. Und am Anfang haben wir die von einem befreundeten Unternehmen aus Wiesbaden bekommen, das, was die nicht verkaufen konnten. Und als ich das rumgesprochen hatte, dass wir Textilien verkaufen, kamen die Leute zu uns und haben die Sachen gespendet.
Das wollte ich nämlich gerade anfragen. Die Spenden haben auch zugenommen.
Die Spenden haben auch zugenommen. Und wir haben insgesamt das auch alles untergliedert für Herren, für Damen, für Kinder und die Sonderstände. Je nach Jahreszeit und ja, das ist immer größer geworden, die Ecke.
Ja. Ist das jetzt von der Frequenz her der am meisten genutzte Bereich bei euch?
Ja, ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die meinte, das wäre so.
Okay.
Wir haben viele Studentinnen und Studenten, die bei uns einkaufen, die sind da sehr häufig, aber auch Eltern. Die gucken für ihre Kinder.
Das wollte ich nämlich auch jetzt gerade fragen, habt ihr einen Überblick über eure Kundschaft, Leute, die zu euch kommen, sind es bestimmte Personengruppen, Einkommensgruppen oder ist das querbeet? Lässt sich das schwer abschätzen?
Querbeet. Also okay. Neulich haben wir noch einen Porsche-Schlüssel in einer Jacke gefunden.
Okay. Na gut, das kann auch ein Spielzeug vom Herrn Linden.
Ja, du kannst es ja auch sehen, die Fahrzeuge, die da manchmal vor der Haustür stehen bei uns. Das ist schon querbeet.
Okay.
Es ist nicht mehr anrüchig, Secondhand zu kaufen. Und dadurch hat sich das nochmal erweitert, das Spektrum. Und wir haben ganz neue Kundengruppen seit 4 Jahren.
Kann man ja positiv sehen, oder?
Das ist positiv.
Sibylle, wir müssen jetzt langsam wieder mal auf die Uhr gucken, wie immer. Das Drama wiederholt sich für mich jeden Monat einmal. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal diese Umfrage Nachhaltigkeit ist tragbar von Greenpeace angesprochen. Kannst du in 2, 3 Sätzen so eine Quintessenz, ein Fazit aus dieser Umfrage ziehen? Was passiert da? Wer sind die Treiberinnen von dieser ganzen Sache?
Also letztlich kann man sagen, dass der Wille von Konsumentinnen und Konsumenten da ist, mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Das hat in den letzten 7 Jahren, weil vor 7 Jahren wurde diese Studie schon mal erhoben, gibt es einen positiven Trend. Vor allem hat Secondhand zugenommen. Das ist das, was sozusagen wirklich realisierbar ist, Secondhand kaufen. Die anderen Möglichkeiten wie Leihen oder Tauschen, das ist noch nicht so, oder auch reparieren, das ist noch nicht so im Alltag angekommen. Und da ist auch eine Forderung von Greenpeace, dass auch mehr dafür getan werden muss, dass Menschen diese Angebote auch nutzen können. Und diejenigen, die tatsächlich das voranbringen, sind junge Menschen und Frauen. Die sind diejenigen, die da sozusagen die Trendsetter sind.
Trendsetterinnen. Ja. Genau. Ich mache jetzt einen kleinen Hinweis, und zwar am 18.11. gibt es hier Radio X Tag der offenen Tür. Könnt ihr euch das mal vormerken. Und vermutlich wird es auch von uns so eine 20-Minuten Beispielsendung geben, und da können wir uns mit dem Thema dann ein bisschen nochmal beschäftigen, weil es gibt noch so viele Aspekte, die ich ansprechen würde gerne. Monika, dir gebührt fast das Schlusswort. Meistens habe ich das in der Sendung sowieso das letzte Wort. Europäische Woche der Abfallvermeidung, da soll man unbedingt kurz darauf hinweisen. Ihr macht da auch was bei Neufundland. Wo kann man sich da informieren? Was ist geplant?
Also nicht nur wir machen bei Neufundland was, sondern die Frankfurter Gruppe Frankfurt kann abfallfrei macht insgesamt 46 Aktionen.
Okay.
Vom 11. bis 26. November. Bei uns im Haus sind einige, und da würde ich mal besonders hinweisen wollen auf einen Nähworkshop, der am 24. November stattfindet. Das macht die Iliana vom Bund Jugend Und da können Menschen ihre Textilien mitbringen und dann reparieren. Dann haben wir Rundgänge, die wir machen zum Beispiel in Neufundland. Das heißt, da kann man hinter die Kulissen schauen. Das ist am 22. November um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 16.30 Uhr. Da sollte man sich vorher allerdings anmelden. Das ist immer sehr beliebt und gefragt. Und das wird dann auch angepasst an die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Und das Motto ist ja clever verpacken, Lösungen gegen die Verpackungsflut. Und wir zeigen dann den Warenfluss im Unternehmen, abgeglichen, oder dann arbeite ich das aus auf das Thema. Und das Schöne ist, dass ihr dann ja auch da seid, zusammen mit Clean FFM habt ihr einen Sonderstand.
Greenpeace und Clean FFM.
Ja. Ja.
Sag schon mal kurz noch das Datum, wir müssen langsam.
Das ist am 22. Okay. November. Und ich würde, also es gibt ja 46 Aktionen insgesamt. Und da sollte man einfach mal den Link auf die Veranstaltung sagen.
Ja.
Neufundland.
Also immer, gerne, wo die Leute dann draufschauen können.
Ja, gerne. Ja, genau. Also da kann man sich ja das Passende raussuchen. Also neufundland-frankfurt.de. Dann geht ihr auf den Reiter Veranstaltungen. Da ist dann erstmal unsere Veranstaltung angegeben. Aber etwas weiter unten ist der Link zu dem Gesamtprogramm. Und das ist am einfachsten, wenn man sich das aufschreibt, neufundland-frankfurt.de, Veranstaltung, das kann sich jeder merken.
Okay, vielen Dank, Monika von Neufundland und Sibylle Möller hier von der Greenpeace-Gruppe. Sibylle, wir werden das wirklich aufgreifen, wahrscheinlich am Tag der offenen Tür, weil es gäbe auch noch den Aspekt Make Something, der ja bei Greenpeace auch schon seit längerer Kampagne ist, und dann vergiftete Geschenke, was man ein bisschen ausführlich mit den Textilien, was da passiert. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Und ich hoffe, für euch am Radio war es wieder mal unterhaltsam, interessant, informativ, was auch immer. Kommt gut durch die Zeit. Ich habe jetzt noch etwas Musik von Weezer. Und ja, in der heutigen Zeit heißt es nicht mehr Photograph, sondern Selfie. Aber damals war es noch Photograph. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.